Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hallo Tillmann.
Wie du vermutlich weißt, hatten die alten Perser folgendes Ritual, dass wenn sie wichtige Entscheidungen treffen mussten, dann haben sie sie erstmal nüchtern besprochen und dann besoffen. Oder umgekehrt. Und wenn dann beides mal das Gleiche rauskam, dann haben sie gedacht, okay, es wird wohl eine vernünftige Entscheidung gewesen sein. Ich finde das Vorgehen grandios. Ich habe mir gerade noch gedacht, dass ich es eigentlich besser finde, wenn man es erst nüchtern macht und dann betrunken, von der Dramaturgie einfach. Also ich stelle mir einfach vor, dass im Bundestag das eine Debatte gibt und wenn man erst die Betrunkene machen würde, dann würde keiner mehr die Nüchterne sehen wollen. Also man würde das ja, hätte voll Bock, das zu anzuschauen, so nüchtern, und dann wäre man gespannt, wie würden die das betrunken machen und was würde da passieren, würde dann auf einmal vielleicht die Weidel mit der Baerbock rumknutschen irgendwie im Sof oder ich weiß ja nicht. Und ich stelle mir das auch so weltpolitisch spannend vor und bin eigentlich ein bisschen erleichtert, dass wir ja hier keine Entscheidung treffen, weil sonst könnte man auch jede Folge zweimal aufnehmen. Also so, und bis wir betrunken sind, dauert halt schon ein bisschen. Also deswegen,
das heißt, die Politiker in Persien hatten auch dementsprechend Übung, wenn die so oft alles zweimal machen mussten.
Ja, kommt er nicht aus Bier her eigentlich sogar da irgendwo von da hinten?
Das kommt so aus dem Nahen Osten, Zweistromland. Persien liegt ja noch ein bisschen dahinter, heutiger Iran. Aber aus der Ecke ungefähr, ja. Die werden sicherlich ihr Bier gehabt haben.
Und ich finde auf jeden Fall an der Geschichte das Geniale, dass man ja einfach beide Extreme, beide verwendet. Weil wir denken ja oft so, entweder so oder so, entweder ist jemand völlig rational oder völlig unrational, entweder ist einer ganz logisch denkend oder ist der Gefühlsmensch. Und wir denken auch immer, entweder ist man Kapitalist oder Kommunist oder entweder ist das Individuum wichtig oder die Gesellschaft. Wir kommen aber irgendwie nicht auf die Idee, dass es beides sein könnte. Mir fällt übrigens gerade auch noch ein.
Das ist dieses binäre Denken.
Ja, genau, das ist zu arg. Und mir fällt da noch eine witzige Anekdote ein. Ein Freund von mir, der Italiener ist, bei dem war es früher immer so, wenn wir uns getroffen haben und wir nüchtern waren, dann haben wir immer Deutsch geredet. Und je betrunkener wir wurden, desto mehr wurde es Italienisch und so ab 5 Bier war es nur noch Italienisch. Und das ist eigentlich so gut, das ist eine Veranschaulichung, dass es ja so ein fließender Übergang ist. Es ist ja nicht so nüchtern, zack, betrunken, sondern es ist so ein fließender im wahrsten Sinne des Wortes
Übergang. Ein flüssiger Übergang.
Ein flüssig fließender.
Ja. Da wäre ja mal interessant, warum Deutsch jetzt die nüchterne Sprache ist.
Ist Deutsch die nüchterne Sprache?
Hast du doch gerade gesagt. Erst Deutsch und dann seid ihr ins Italienische. Das ist witzig. Aber ja, diese zwei Extreme, die du da genannt hast, man könnte auch vom Gegenteil zur Vernunft, vom Exzess sprechen, also aus sich heraustreten. Ja. Ekstase könnte man auch sagen. Dass man ja nicht nur mit Alkohol erreichen kann, sondern auch mit anderen Mitteln. Ja. Aber es ist interessant, das Gehirn dann auf eine andere Ebene zu heben und zu gucken, ob ein unterschiedliches Ergebnis rauskommt.
Also ich fände es ja interessant, nochmal zu der Frage gerade.
Ist ja eigentlich ein Experiment, wenn man so will.
Ja, das müsste man halt wiederholen und zwar mit verschiedenen Versuchsgruppen. Also ich frage mich halt, ob das an unseren Persönlichkeiten liegt, dass vielleicht ist sogar so, dass ich, wenn ich irgendwie lockerer bin, mir mehr zutraue und deswegen dann sagt, ja klar kann ich Italienisch perfekt, und mein Kumpel ist eher so der, also weil es war ja so, dass wir haben ja erst meine Muttersprache geredet und später seine. Und ob das jetzt bei allen, und außerdem waren wir in Deutschland, vielleicht hat das ja auch noch einen Einfluss, vielleicht wäre es in Italien umgekehrt und so.
Ah,
und
ja.
Das ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob Italienisch per se die unnüchterne Sprache ist oder ob das bloß auf uns zwei zutrifft.
Ja, das stimmt. Das sind natürlich ungleiche Voraussetzungen.
Müssten wir untersuchen. Ja, also, du hast ja schon gerade gesagt, wie hast du es ausgedrückt?
Die Ekstase.
Ekstase.
Oder der Exzess.
Ja,
also man befindet sich im Rausch. Da wäre dann auch die Frage, ob das reproduzierbar ist, wenn sozusagen das gleiche Ergebnis wieder rauskommt. wenn man dann sich nochmal betrinkt, so, ob dann wieder das Gleiche rauskommt oder ob dann bei dem dritten Mal noch ein anderes Ergebnis also kommt. Also die Frage ist ja genau, ob der Rausch dann berechenbar wäre.
Also bei uns zwei war es schon immer so eigentlich. Das war okay. Schon immer so, dass am Anfang so, okay, ja, hallo.
Aber in diesem Dualismus gibt der Rausch natürlich ein Gegenstück zur Rationalität.
Zur Kontrolle.
Ja, zum kontrollierten Entscheidungs- oder Findungsprozess.
Aber interessant ist auch, dass es einfach zwei Pole sind. Ja. Pole sind ja eigentlich auch immer zwei. Es gibt da nicht drei Pole. Es gibt Nordpol und Südpol. Es gibt da keinen Westpol. Es gibt auch keinen Ostpol. Und es ist ein Magnet hat zwei Pole. Und irgendwie ist das, also ich weiß nicht, ob es in unserem Denken liegt, aber das ist ja wie bei Yin und Yang, haben wir auch zwei Gegensätze. Und eben laut Nietzsche ist auch das Gegensätzliche in der Natur des Menschen erklärbar durch das apollinische und das dionysische Weltbild als die zwei großen Gegenspieler. Und das eine ist eben das
Apollon, die Vernunft.
Die Vernunft.
Und Klarheit, die Aufklärung könnte man auch sagen.
Ja, Dionysos.
Das Triebgesteuerte, das Unterbewusste, das Dunkle auch in uns.
Ja,
das vor dem vielleicht auch eine gewisse Angst besteht, weil man es nicht rauslassen will. Oder nur, wenn dann unter bestimmten Bedingungen sich in dieses Dionysische begibt.
Ja, Angst vor Kontrollverlust?
Ja,
oder?
Ja.
Okay, ja, ich frage mich nämlich auch, also ich hatte interessanterweise, ich hatte ja meine Vorlesung, habe ich schon mal gesagt, zu Nietzsche. Und da haben wir eben auch über dieses Bild apollinisch gegen dionysisch geredet. Und übrigens, Nietzsche hat es nicht erfunden. Das gibt es schon bei Schelling. Nietzsche hat es nur populär gemacht. Und also in dem Buch Die Geburt der Tragödie heißt das Buch auch. Mhm. Ich habe es nicht gelesen, aber ich hatte eine Vorlesung eben drüber. Und wir hatten da, ich habe neulich mal nochmal meinen Aufschrieb angeschaut und da steht bei Apollon steht Klassik und bei Dionysos Jazz. Ja, das ist halt.
Das heißt, du bist dionysisch eindeutig.
Eher, ja. Also wenn man jetzt so ganz in zwei Extremata denkt, ja. Aber das hat natürlich nicht Nietzsche erfunden, das hat natürlich meine Dozentin mit diesem Jazz, aber die hat natürlich auch keine Ahnung von Jazz. Und jetzt haben wir es, jetzt zitiere ich nämlich Adorno vor dir.
Okay, Adorno, sehr gut.
Adorno, also ich zitiere nicht Adorno, sondern eigentlich, ich weiß nicht, wer es war, ein Freund von Adorno, der über ihn gesagt hat, ja, vom Jazz hat er ja keine Ahnung. Adorno schreibt auch über Jazz irgendwas, aber das
ja, alles, der war Musiktheoretiker auch.
Ja, aber nicht gut, was die Analyse von Jazz betrifft. Und ich halte eben.
Ich meine, er spricht ja auch nicht gut über Jazz. Aber
ja,
das soll jetzt
genau,
eben Sache sein.
Er spricht sehr schlecht
über. Er ist sehr negativ dem Jazz gegenüber eingestellt, ja.
Genau, und also ich halte dieses Bild jetzt von, also wenn man jetzt Jazz und Klassik vergleichen, zu übertrieben. Ich glaube schon, dass es tendenziell in die Richtung geht, aber da wird auch Jazz romantisiert, weil was ganz viele Leute nicht wissen ist, wie viel langweilige Übungen wir machen. Einfach stundenlang einfach so. Und das ist nichts mit Inspiration und Ekstase. Und Klassiker saufen teilweise noch viel mehr wie Jazzer.
Okay, ja, das tun wahrscheinlich viele Menschen. Ja, gut, der Rausch ist ja auch was Menschliches. Das gibt es in allen Kulturen. Wir hatten schon über diesen Kontrollverlust gesprochen. Es gibt auch den akzeptierten Kontrollverlust. Zum Beispiel bei uns an Fasching oder Fastnet, Karneval. In der Antike gab es das ja auch schon. Die Saturnalien, an denen dann tatsächlich auch die Rollen getauscht wurden. Die Herren mussten sozusagen in die Rolle der Sklaven schlüpfen für einen Tag und umgekehrt.
Okay,
Dann durften die Herren oder die Sklaven sich von ihren Herren bedienen lassen. Und wenn man das so wirklich so schwarz-weiß gegenüberstellt, dann hätte man ja bei Apollon auch die klassischen Künste mit seinen neun Musen, für die er steht. Und bei Dionysos, dem Gott des Rausches, des Weines, aber auch des Tanzes, der Musik, übrigens auch der Tragödie und der Mysterien. Bei Dionysos hätten wir eher ein sagen wir mal, intuitiveres, wilderes Herangehen an die Musik.
Ja, also bei Nietzsche ist zumindest so, der sagt, dass die erste ursprüngliche Idee ist, die sollte dionysisch sein und dann soll man sie apollinisch ausarbeiten. Also ich habe irgendwie im Rausch eine super Idee und dann setze ich mich an den Schreibtisch und schreibe es dann auf. Ich finde es auch wieder sehr vereinfacht. Manchmal kann es so sein, aber es ist eigentlich immer so ein bisschen so ein, es ist immer also, abwechselnd.
Da fällt mir gerade Walter Benjamin ein, der schreibt auch über das Schreiben, der war ja auch Journalist und der sagt, es muss eben diese zündende Idee kommen, vielleicht die Muse küsst einen oder von mir aus auch mit Hilfe von Alkohol oder sonstigem Rauszustand, dann muss man es wirklich ausarbeiten und am Ende muss man es nochmal durchlesen, das war dieses dritte Lektorat, um die kleinen Fehler auszumerzen. Also der sagt auch, dass es eigentlich von diesem inneren, intuitiven hin zu einem immer stärkeren, kontrollierten und von außen mit bestimmter Technik, bestimmten Vorgang gehen muss.
Ja, aber
das ist jetzt, aber wir sprechen jetzt gerade über Kunst, wie genau wird Kunst hergestellt.
Also ich wollte noch zur Musik nämlich sagen, ich weiß nicht, ob es bei Schreiben ist, es ist eigentlich ähnlich, bei Musik ist es vielleicht noch extremer, weil wir vergessen auch, bevor jetzt so ein Komponist, nennen wir einfach auch einen klassischen Komponist, die zündende Idee hat, der hat einfach jahrelang einfach ganz stupide Übung gemacht. Also der hat jahrelang einfach saß er am Klavier und hat sich angehört, wie komme ich am besten von C-Dur nach F-Dur, wie komme ich am besten von C-Dur nach E-Dur und so weiter und so weiter. Mhm. Und das jahrelang so ganz stupide. Und dann hatte er seinen Werkzeugkasten bereit und dann ist er vielleicht auch bereit für diese Idee und dann kann er sofort irgendwie dann auf den Werkzeugkasten. Das ist schon immer so A, B oder A, D, wenn man apollinisch, dionysisch nimmt. Das ist schon immer hin und her. Und es ist viel zu einfach gesagt, dass es entweder so oder so.
Also die beiden ergänzen sich irgendwie.
Und die brauchen sich eigentlich.
Ja, okay. Also der Zeus, der wird ja auch aus so einem Feuerrausch geboren eigentlich. Es gibt verschiedene
Zeus. Mythen.
Der Dionysos, Entschuldigung.
Okay.
Dionysos wird aber aus einem Feuerrausch von Zeus geboren. So, okay. Ich war schon einen Schritt weiter. Okay. Es gibt verschiedene Mythen über seinen Ursprung und der eine ist eben der, dass Zeus wieder mal eine Liebschaft hat mit Semele, einer Sterblichen. Und die Juno kriegt es natürlich mit, die Frau vom Zeus, und ist eifersüchtig.
Hera.
Hera auf Griechisch. Okay. Ja, ich verwechsel gerade.
Nee, sonst komme ich gar nicht
durch. Juno ist der römische Name
von Hera. Sonst kann ich durch nicht folgen. Okay.
Hera, Zeus' Frau, ist eifersüchtig und redet der Semele eben ein, sie solle doch den Zeus überreden, dass er sich ihr in seiner göttlichen Gestalt zeigt. Weil Menschen das ja nicht ertragen, sein leuchtendes Antlitz. Und Zeus macht es dann, weil er versprochen hat, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Und Semele verbrennt auf der Stelle, geht quasi durch seinen Glanz in einem flammenlodernden Meer auf und verfällt zu Asche. Allerdings war sie schon schwanger mit dem kleinen Dionysos. Und Zeus kann diesen Fötus, sagen wir mal, noch retten. Und verfällt auf eine komische Idee. Wir hatten schon über seine Tochter Athena gesprochen, die Kopfgeburt.
Ja.
Und Zeus näht sich jetzt dieses Baby in seinen Oberschenkel ein. Und nach 3 Monaten kommt dann da der ausgewachsene Dionysos raus.
Der dann später der Gott des Freistoßes wird, oder was wird er? Nee, also ich meine, bei Athene macht es ja voll Sinn, okay, Kopfgeburt irgendwie, weil die so weiß ist, aber warum Oberschenkel? Also, das haben die so weit.
Keine Ahnung. Es gibt auch Indizien darauf, dass dieser Mythos deswegen nicht griechisch sein könne, weil das sonst nicht auftaucht in den griechischen Mythen, solche wilden Vorstellungen und deswegen irgendwie barbarisch sein muss. Und da kommen wir gleich zum zweiten Ursprungsmythos von Dionysos. Es wird oft gesagt, dass er aus dem fernen Osten kommt, oft auch wird er mit Indien in Verbindung gebracht, dass sozusagen aus Indien auch gewisse Kulturgüter, wie zum Beispiel die Herstellung von Alkohol, Bier, dann später eben Wein, für den der Dionysos ja natürlich besonders steht, herkommen. Und da gibt es immer die Sage, er käme vom Berg Nysa. Wo der ist, weiß niemand. Es gibt, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, bis zu 20 verschiedenen Ortsangaben für diesen Berg, überall auf der Welt. Und daher der Name Dionysos. Aber bezieht sich dann wieder auf Zeus, also der Zeus vom Berg Nysos. Okay. Oder man könnte sagen, der Sohn des Zeus vom Berg Nysos ist vielleicht eine Erklärung, warum Dionysos heißt. Okay. Der Name ist auch nicht richtig griechisch, aber man kann sprachgeschichtlich nicht ganz nachvollziehen, wo der herkommt. Auf jeden Fall, der Dionysos ist so ein ganz stranger Typ, der irgendwie erstmal sehr unpassend in diesem olympischen Götterhimmel ist. Der ist auch erst später dazugekommen, geschichtlich. Also der war am Anfang noch nicht so integriert. Und er macht sich dann aber relativ schnell sehr auch beliebt durch seinen Rausch natürlich. Naja, okay. Naja. Also der hat auch ziemlich viel Widerstand. Deswegen, der Dionysos ist wirklich eine interessante Figur, weil der eben auf Sympathie, aber auch unglaubliche Antipathie stößt.
Hat er auch so einen Trick, weil ich fand es halt so cool, also bei sowohl Hermes als auch Apollon, die machen gleich so am dritten oder vierten Tag, so machen die krasse Sachen, also dass sie gleich irgendwie so einen Python töten oder dass sie gleich irgendwas klauen und was weiß ich, so wenn sie noch ganz jung sind. Der Dionysos hat ja auch, oder was wird er geboren, wird er aus dem Oberschenkel rausgeschnitten und stellt sich gleich mal einen Wein rein? Oder was macht er?
Nee, am Anfang, in seiner Kindheit ist er relativ unspektakulär. Da wird dann irgendwie auch versteckt und es gibt Versuche, ihn zu töten. Und als Kind macht er relativ wenig.
Gibt es bei Göttern auch Kindheit? Weil, also, ich mein,
bei Hermes, bei dem schon, ja.
Ja, weil bei Hermes war ja irgendwie 2 Tage die Kindheit, ja. Oder so. Und bei Apollon war es ja vielleicht 4 Tage oder ich weiß es nicht genau.
Bei Zeus ja auch, der wird ja in dieser Höhle auf Kreta aufgezogen.
Okay, bei dem dauert es dann
eine Weile. Ja, genau. Nee, Dionysos ist eigentlich als Kind nicht so wichtig. Der wird dann später interessant. Homer berichtet in einem Hymnos an Dionysos, dass Piraten kommen. Es war tatsächlich in der Antike oft so, dass eben Händler oder Piraten, das überschneidet sich. Wir haben ja über Hermes gesprochen, sowohl der Gott der Diebe als auch der Händler. Und es kommen also Piraten mit einem Schiff. Und Dionysos steht da, schöner junger Mann, am Strand mit schwarzen, glänzenden Locken. Und sie denken, oh, der sieht so gut aus, das muss ja ein Adelssohn sein. Wenn wir den entführen, kriegen wir bestimmt ein gutes Lösegeld. Und nur der Steuermann des Schiffes, der warnt seine Kameraden und merkt irgendwie schon, der sieht so gut aus, der muss ein Gott sein. Okay, geil. Passt mal lieber auf. Und seine Kameraden wollen das nicht wahrhaben. Und was passiert? Sie binden ihn an den Mastbaum und auf einmal aus dem ganzen Schiff wachsen dann Reben, Weinreben, aber auch Efeuranken, und Dionysos verwandelt sich auf einmal in einen Löwen und die Piraten erschrecken sich alle so, dass sie vom Schiff runterspringen und sich dann in Delfine verwandeln.
Ist doch super.
Kurze kleine Story, aber da sieht man auch, dass dieser Dionysos irgendwie sehr auch furchteinflößend wirken kann.
Aber ich finde es auch irgendwie eine verwirrende Geschichte, weil wer würde da, also natürlich geht man wieder davon aus, dass ein Delfin sein viel schlechter ist wie ein Mensch sein vielleicht. Und dass mit einem Reben am Schiff, also so ein Schiff nicht untergeht, ist doch auch mal super.
Ist eigentlich cool.
Ja, ist eigentlich schon nicht schlecht. Ist eigentlich so, cool. Du hast eh schon alles aus Holz und dann.
Ja.
Okay.
Ja, und ich meine, ist ja gut, wenn du auf dem Schiff Weintrauben hast. Ist eine gute
Versorgung. Nö, kannst du direkt ernten.
Ja. Aber der Dionysos, der ist sehr vielfältig einfach. Es gibt auch ganz viele Namen übrigens über ihn oder von ihm. Ein bekannter ist noch, also im Griechischen Bacchios, im Lateinischen wird daraus Bacchus, da heißt er auch Bacchus, der Gott. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine Geschichte über ihn gehabt, die eher ein bisschen merkwürdig ist. Und er ist eben auf sehr viel Widerstand gestoßen. Bleiben wir beim Lateinischen, die Römer. Also der Sage nach ist dann irgendwie der Kult halt oder der Gott dann nach Italien gekommen und die Römer, die ja eher so ein pragmatisches, kriegerisches Volk waren, die hatten dann erstmal nicht so viel mit diesem Weingott zu tun. Vielleicht war der Wein auch eher in Griechenland kultiviert als in Italien, wer weiß. Und okay. Es gab tatsächlich 186 vor Christus einen Beschluss des römischen Senats, der diesen Bacchus-Kult verboten hat in Rom, weil die Anhänger sich eben immer dermaßen besoffen haben und dann gleichzeitig auch Orgien gefeiert haben. Da sind wir übrigens bei einem anderen Aspekt bei Dionysos. Also der ist nicht nur für Wein, Rausch, sondern eben auch Party, Orgien, Exzesse hatten wir schon angesprochen, dass der Senat es nicht geduldet hat. Die Römer waren immer sehr auf ihre Sitten, auf Moralvorstellungen fixiert und die haben gesagt, das geht nicht, dieser Gott ist nicht erlaubt. Also auch im Polytheismus, die ja eigentlich sehr offen waren für fremde Götter und haben dann gesagt, dieser Kult darf hier nicht existieren.
Eigentlich Rom. Spannend, weil, also wenn ich dran denke, an jetzt, wenn wir so mal an dieses apollinische, dionysische Weltbild geben und diesen Widerspruch so oder scheinbaren Widerspruch, also mir kommt so vor, als ob in unserer, wie soll man sagen, unserer technischen, durchorganisierten, bürokratischen Welt eigentlich schon nur wenig Platz für Dionysos ist. Und da fällt mir ein, das wollte ich auch vorhin noch sagen, eigentlich zu diesem Karneval, dass, ich glaube, irgendwie Zizek sagt es wahrscheinlich, dass wenn ich als Herrscher meinem Volk erlaube, einen Tag aufzubegehren, das ist eigentlich die größte Machtdemonstration überhaupt. Ihr könnt einen Tag mal Revolution spielen und danach ist wieder alles wieder vor. Deswegen habe ich irgendwie auch ein bisschen Problem so mit diesem Karneval. Und dann macht man, schneidet man Bürgermeister die Krawatte ab, aber er lässt einfach so mit sich machen. Und das ist doch ein, hey, ich bin halt bescheuert. Also wenn, dann mache ich halt wirklich Randale. Sorry. Also das finde ich. Und
das,
so,
ja.
Red.
Sprichst du was richtig Wichtiges an, weil ich glaube tatsächlich gerade, und da bin ich jetzt eigentlich wieder bei Adorno, okay, gerade in einer angeblich aufgeklärten Welt, die aber technokratisch verwaltet wird, wo es nur auf die Vernunft ankommt, wo angeblich rationale Argumente nicht durch emotionale Argumente ausgestochen werden, staut sich in den, ich sage jetzt mal, Subjekten, ja, in uns Individuen, in uns Menschen, auch ein Bedürfnis nach Ausgleich an. Und es äußert sich ja oft auch in Exzessen. Und es ist eigentlich egal, ob das das Bier am Feierabend ist, ob das die Party am Wochenende
Fußballstadion.
Ist. Fußballstadion, genau. Ob das ein Konzert ist, wo ich dann voll abgehe, wo ich die ganze Nacht durchdance und so weiter. Und ich glaube, gerade in solchen Gesellschaften, die wie wir so hoch durchgetaktet sind und auch mit großem Druck, gerade im Arbeitsleben und so für viele Menschen, da ist dieses Dionysische, dieses Triebhafte,
extrem da auch.
Ja, absolut. Und da wird vielleicht nicht so viel drüber geredet, zumindest nicht tagsüber bei der Arbeit. Aber ja, es machen ja alle und es brauchen auch alle. Und es ist auch ein Ventil. Und wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, man sagt ja auch, dass Alkohol so ein Schmiermittel für die Gesellschaft ist. Und die Frage wäre auch, wenn jetzt wirklich alle Abstinenzler wären, ob dann die Welt besser funktionieren würde.
Dann würden sie anderen Blödsinn machen. Also ich glaube, dass das nicht funktioniert.
Also ich meine, wenn du nur besoffen bist, kannst du auch keine Revolution machen, das ist auch
klar.
Nee,
klar.
Aber die Frage wäre ja, wenn sich das alles nicht wo abladen könnte, in diesen Exzessen, würden wir da nicht viel mehr zur Revolution neigen?
Also erstens würde ich noch kurz anmerken, dass ein Extrembeispiel von dem, was wir da gerade reden, ist auch Japan. Weil in Japan ist ja scheinbar, also ich war da nie, aber ist das alles noch viel strenger, so ganz arg Business, Business, Business. Gleichzeitig gibt es aber in Japan eine große Metal-Szene. Und auch eine krasse Free-Jazz-Szene. Und da gibt es wirklich die allergestörtesten Typen, wo du denkst, wenn du die Videos anschaust, denkst du, was ist mit denen falsch? So was habe ich noch nie erlebt. So, also wie die über die Bühne hüpfen und versuchen, ihre Trompete zu zerstören quasi, ist verschreckend. Also auch für mich, wo ich schon ähnliche Sachen auch selber schon gemacht habe. Das zeigt es ja auch, so dieses Ventil. Und es braucht vielleicht nicht jedes einzelne Individuum, aber vielleicht die Gesellschaft.
Das ist interessant, dass du Japan erwähnst, weil in Japan ist ja auch die Selbstmordrate am höchsten.
Ich dachte,
in allen Industrienationen.
Südkorea war es auch lange.
Okay, aber die sind auch so leistungsorientiert, also haben so ein ähnliches. Ich bin jetzt wirklich kein Experte dieser Länder, aber Japan hat eine sehr hohe Selbstmordrate tatsächlich. Und auch, obwohl die auf der einen Seite auch sehr gesund leben, die haben ja eine hohe Lebenserwartung, sind sie dann doch auch oft für so Depressionen anfällig. Und dieses manisch-depressive, das ja auch, sage ich mal, eine Kulturkrankheit der modernen Gesellschaft ist, da steckt auch wieder ein wichtiges Wort drin, nämlich manisch. Manie kommt von griechisch meinomai. Meinomai. Ja. Geil. Und das heißt, oder die Mania.
Okay.
Das heißt eben verrückt sein.
Okay. Also ich finde, mir ist gerade in dem Moment eingefallen, ein guter Titel für unsere Folge, und zwar Free Jazz rettet Leben. Weil wenn man das Ventil hätte, also wenn mehr Leute Free Jazz machen würden als Ventil, das sind sie eigentlich irgendwie, es tut ihnen gut, es tut vielleicht auch den Hörern gut, da sind sie gut aufgehoben. Und mit dieser Revolution, also es gibt, also ich überlege gerade einfach nur so ein bisschen so meinen Bekanntenkreis durch, und es gibt, also ich merke schon auch, dass bei Menschen, die mit ihrem, sag ich mal, mit ihrem Alltag, ihrem Leben mehr zufrieden sind, die oft weniger so fliehen. Also wenn man jetzt irgendwie, also ich kenne jetzt jemand, der ist Milchbauer zum Beispiel, der muss das weniger machen, oder ich kenne irgendwelche Tänzerinnen, die gehen nie in Urlaub, weil sie irgendwie...
Weil sie zufrieden sind mit ihrem
Leben. Ja, die gehen abends um 10 heim und gehen schlafen, okay, dass sie am nächsten Morgen wieder auf die Rolle müssten und durch die Wohnung rollen und ihre
Fakten. Ich meine, so mehr du dich verstellen musst, wir nehmen ja im Alltag auch eine Rolle ein. Egal, ob was für ein, egal, was für einen Beruf du ausführst. Wir spielen eine Rolle in der Gesellschaft.
Ich habe gerade Faszienrolle gemeint mit Rolle. Dass die auf ihre Rolle müssen.
Ach so.
Deswegen habe ich gerade gedacht. Ja, also, und also ich kenne das, dass man, also, wenn wir es nochmal beim Alkohol trinken, also es gibt ja dieses klassische, okay, ich muss irgendwohin fliehen. Für Jazzmusiker ist halt oft so, dass Jazz ist halt oft da, wo auch das Rotlichtbezirk ist und so weiter und wo Kneipen sind und im Jazzclub fließt das Bier eh. Und oft ist es halt auch eine Art von, Business, also connecten sich mit Leuten. Aber ich denke jetzt gerade auch, man kann schon auch beim Bier die Revolution planen. Also ich kenne schon auch so Leute, die trinken vielleicht aber dann auch eher Radler. Radler ist eigentlich ja auch genau zwischen Dionysos und
Apollo. Also sagen wir so, mit Schnaps kann man keine Revolution planen. Das wird dann zu viel.
Ja, nee, genau.
Ich meine, das Bier, da gibt es doch so eine Grenze. Ich meine, es sind 4,6%. Wenn das Bier weniger hat, dann kann man sich, oder sind es 4,1 vielleicht, dann kann man sich nicht betrinken, weil tatsächlich der Körper dann so viel abbaut, dass man also quasi eins am anderen trinken müsste, um wirklich betrunken zu werden. Mit Wein geht es schon viel besser.
Ja.
Allerdings muss man dazu sagen, in der Antike Wein immer verdünnt getrunken.
Ah, okay.
Also da hat man den immer mit Wasser vermischt, oft auch was dazugegeben, Honig rein und so. Trotzdem steht Dionysos für diesen Rausch, also die haben sich sicherlich auch besoffen, und für diese Exzesse. Und dann, wenn wir bei den Orgien sind, die da im Umfeld dieses Dionysos-Kultes stattgefunden haben, dann sind wir auch wieder im Rotlichtviertel. Also das passt schon zum Dionysos, der hat da alles dabei. Ich wollte noch auf die Manie eingehen.
Ja.
Es gibt nämlich, der Dionysos hat nämlich wichtige Begleiter, die sollten wir noch kurz erwähnen. Er wird oft mit Panthern bzw. Leoparden dargestellt. Und da hat er dann eben so ein geschecktes Fell an noch. Und seine wichtigsten Begleiterinnen sind oft Frauen, also menschliche Frauen, die Mänaden, und da heißt wieder die Manie drin, die Mänaden, und das sind quasi Frauen, die im Rausch sich betrinken, sich so ein Leopardenfell überziehen und dann durch die Wälder rennen, also durch die Natur, da auf Instrumenten Musik machen, zum Beispiel auf Tambourin, ist das ein Tambourin?
Ja.
Ja. Genau, auch viel Lärm einfach machen und da rumirren, also dieses Rumirren, da manisch, das ist dann eben dieses Mainoma im Griechischen, da rumschwirren, tanzen, singen, schreien. Und tatsächlich haben die dann auch Tiere, wenn sie gefangen haben, mit bloßen Händen zerrissen.
Okay.
Das gehört auch dazu. Übrigens gibt es auch einige Geschichten von Menschen, die dann von diesen Mänaden zerrissen werden.
Ja, ich kenne, glaube ich, eine. Und so ein König wurde auch mal...
Der König Pentheus von Theben. Ja. Der hat sich nämlich auch gegen die Einführung des Dionysos-Kultes gerichtet. Und das sind ganz wichtige Begleiterinnen von dem Dionysos. Also verrückte Frauen, könnte man sagen, die im Rausch...
Okay, nee, weil ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, irgendwie ist der Jazz auch nicht mehr das, was er mal war. Weil das mit diesen tausenden Frauen sich umgeben ist im Jazz, also in meinem Fall leider nicht so, aber mit den verrückten Frauen dachte ich mir wieder, okay. Also es tut mir leid an alle Jazz-Club-Gängerinnen, die sich da angesprochen. Okay. Ja, aber das Jazz-Club ist auch milieusoziologisch ein sehr interessantes Forschungsobjekt auf jeden Fall. okay, weil ich habe
gerade... Und die anderen, wenn wir jetzt mal auf die männlichen Begleiter gehen, vielleicht gibt es ja auch noch eine Parallele zum Jazzclub. Das sind dann, also Pan, über den Gott reden wir noch, den kennt man, der hat eben so Boxfüße, oft wird auch mit Hörnern dargestellt und einem Ziegenschwanz. Und die sogenannten Silenen, man sagt auch Satyren,
ja,
die eben ähnlich wie der Pan aussehen, die haben übrigens auch ganz oft einen erigierten Phallos. Also die sind auch dann wieder so Sexualsymbole, sind eben dauergeil. Und die gehören auch oft zum Gefolge des Dionysos. Also die und diese Mänaden. Und da haben wir halt diesen Rausch, dieses Saufen, das Sexuelle mit dabei und dieses Umherziehen, auch nachts wahrscheinlich. Also da passt es ja eigentlich ziemlich gut zu so einer relativ bunten Partytruppe, die da von einer Kneipe in die nächste zieht und dann im Jazzclub landet.
Dionysos ist ja auch irgendwie der Gott der Fruchtbarkeit.
Auch, ich meine, viele Götter
sind ja Fruchtbarkeitsgötter,
genau. Er hat sich dann halt so auf diesen Wein spezialisiert später, oder wurde besser gesagt auf den Wein spezialisiert.
Okay, jetzt muss ich aber noch mal nachdenken mit dieses Verbieten und dieses Gewähren lassen. Das wäre irgendwie halt einfach interessant, weil ich bin schon ja eigentlich Grunde meines Herzens Anarchist und von dem ganzen Konzept von Staaten einfach immer noch nicht restlos überzeugt. Wir hatten es ja auch schon mal von Grenzen und so weiter.
Mhm. Du weißt, dass die Anarchistenbewegung zu einem Großteil aus der Schweiz kommt.
Echt? Okay, es gibt auch, ich kenne welche aus Russland, gibt es auch so Bakunin.
War ja, genau, da auch, ja. Die hatten viel Kontakt im 19. Jahrhundert, die Schweizer und die
Russen. Ja, da Lenin war ja dann auch in der Schweiz.
Genau.
Aber ich frage mich halt, ob so ein Staat will ja eigentlich schon sehr starre Regeln haben. Also ich sage jetzt, ein Staat will, das hört sich anders, ob da was denkt, aber vielleicht ist ein Staat dann erfolgreich, wenn es einfach passiert. Also ich denke überhaupt nicht, dass da drei Leute sitzen und sich denken, wenn wir die Leute im Leben keinen Spaß haben lassen, nur abends und am Wochenende, dann machen sie keine Revolution. Weil im Prinzip, so funktioniert das schon ein bisschen, der Kapitalismus. Wir sind am Abend einfach zu erschöpft, wir gehen morgens in die Fabrik, also so ist der alte Manchester-Kapitalismus. Da buckeln wir 12 Stunden oder so, kommen abends heim und finden unser Leben zwar nur so mittelmäßig, aber
können uns halt Bier reinstellen und sind dann einigermaßen.
Ich weiß gar nicht, wie arg das damals so war.
Heute übrigens, deswegen heißt es ja wahrscheinlich auch Feierabend.
Das heißt ja nur in Deutschland, oder?
Ja.
Ich glaube, sonst gibt es kein Wort dafür.
Also, aber im deutschen Sprachgebrauch, denke ich, gehört das schon damit
zusammen. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde,
Also wir kriegen einen kleinen Ausgleich, sozusagen wird toleriert, aber wir dürfen halt nicht zu sehr über die Stränge schlagen.
Ja, also ich...
Dann kann ich auch nicht jeden Abend bis da aufnehmen. Glaub, ich am nächsten Morgen um 7 oder 8 wieder
irgendwann. Ja, ich kenne Leute, die kriegen das erstaunlich gut hin. Das ist echt verrückt. Nee, also echt unglaublich. Okay. Mein Gedanke ist der, dass, also es gibt ja so Diskussionen auch mit vielleicht 4 Tage Woche und ich habe ja eigentlich ein sehr positives Menschenbild, also ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt eine 4 Tage Woche einführen würden oder sogar eine 3 Tage Woche, dass dann die Leute nichts einfällt und nur Quatsch machen. Vielleicht würden sie aufbegehren gegen gewisse Systeme, würden sie vielleicht machen, ihnen würde vielleicht auffallen, dass es nicht sein kann, dass es Menschen gibt, die sie ausbeuten oder sowas. Sowas würde ihnen auffallen, aber ich glaube, ich traue den Menschen zu, und zwar jedem, dass wenn er irgendwie, dass er gute Gedanken haben könnte und irgendwie was für die Gesellschaft Gutes tun könnte. Vielleicht nicht absolut, in dem Sinne, wie wir jetzt die Gesellschaft kennen, vielleicht nicht für den in Anführungszeichen Staat Gutes, aber für die Menschen. Und ich habe aber das Gefühl, dass, ich finde es immer komisch zu sagen, der Kapitalismus, aber es gibt halt irgendwelche Mechanismen in der Gesellschaft, die das leider irgendwie verhindern. Also wenn man das jetzt wieder zu extrem sagt, der Kapitalismus will, dass wir am Abend einfach uns keine Gedanken machen können, weil wir zu erschöpft sind oder zu betrunken darüber, dass die Welt eine andere sein könnte, davon profitiert. Ja. Und ich bin wirklich kein Verschwörungstheoretiker. Das ist wichtig, weil man könnte dann immer gleich sagen, da sitzen ein paar Leute dran. Nein, das passiert einfach, sag ich mal so. Und man könnte
nur so ein linker Revoluzzer.
Das vielleicht.
Nee,
wie jetzt auch gar nicht. Ich lasse mich von dir ganz so bezeichnen. Ich würde mich so nicht bezeichnen, okay.
Übrigens, was mir gerade noch einfällt, abends rumsitzen und im Rausch versinken geht ja zum Beispiel auch durch Netflix oder Serienkonsum oder auch Computerspiele zocken.
Wahrscheinlich auch durch Yoga machen, keine Ahnung.
Ja, also man lenkt sich halt irgendwie ab, man taucht in eine Parallelwelt ein und hat dann eigentlich in dem Moment keine Zeit, sich mit der realen Welt auseinanderzusetzen.
Und mit seinem Leben.
Was ja auch absolut okay ist, nur wenn es halt dauerhaft so ist. Und ich gebe dir vollkommen recht, ich bin übrigens auch für radikale Arbeitszeitverkürzung.
Okay.
Also eine 3-Tage-Woche, glaube ich, dass es uns deutlich besser ginge. Ich glaube auch nicht, dass die Leistung runtergeht, weil wir würden in weniger Zeit mehr schaffen. Und gleichzeitig, wie du sagst, hätten wir mehr Zeit für andere Dinge.
Und würden dabei vielleicht sogar so Berufe unterstützen wie Altenpflege. Vielleicht, wenn ich 3 Tage arbeiten würde, dann würde ich vielleicht Sachen, also es gibt, wir denken auch viel zu sehr in bezahlten oder in monetarisierten und nicht monetarisierte Arbeiten. Und dann vielleicht bräuchte man gar viele unbeliebte Berufe gar nicht mehr. Vielleicht müsste man niemanden mehr bezahlen, der das Schuhklo putzt, weil es einer eh nebenher machen würde.
So, weil er so gut findet.
Ja, ich weiß es nicht. So, also ich meine, ich, wenn ich genug Zeit habe, mir macht Putzen nichts aus. Also ich putze bei mir in der Wohnung schon, nur wenn ich ultra gestresst bin.
Da kann man zum Beispiel Podcasts nebendran hören.
Das ist eine hervorragende Idee.
Ja. Also ich mache das so.
Okay, also ich höre da eher sehr low Jazz nebenher oder Metal auch tatsächlich auch.
Japanischen.
Nee, tatsächlich nicht so. Aber ich glaube halt, dass, also weil du hast gerade Leistung gesagt, wir bräuchten nicht mal das, also ich habe vor kurzem erst gelesen, dass in unserer Wirtschaft gerade, es ist nicht so, dass wir mehr arbeiten müssen, auch wenn das gewisse Politiker denken, dass wir mehr arbeiten, und es ist, macht ziemlich viel Sinn, das nicht zu gendern eigentlich, gerade in dem Fall Politiker, weil ich meine schon sehr viel, der große männliche Anteil von den männlichen Parteien. Dabei ist es, das Ding ist, unsere Realwirtschaft ist, da geht es nicht so schlecht, das ist Quatsch. Das Problem ist, dass irgendwelche wenige Superreiche Steuern hinterziehen letzten Endes soll. Und das, wenn man deswegen, man könnte, wenn man, es wird jetzt langsam richtig links alles, wenn man, ja, es gibt genug, wie heißt der Spruch, der ist uralt, aber der ist immer noch sehr wahr, es gibt genug für jedermanns Bedürfnisse, nur nicht für jedermanns Gier.
Ja,
ja. Und das ist so, deswegen, wir könnten gut, und ich glaube halt, die Menschen, Wenn wir 3 Tage arbeiten würden, dann würden sie 2 Tage lang irgendwelche Orgien feiern von mir aus. Aber dann haben wir ja immer noch 2 Tage übrig, in denen wir dann in den Garten gehen würden und Auberginen anpflanzen oder so.
Zum Beispiel.
Wir würden nicht durchsaufen wollen. Das ist Quatsch.
Nee. Das kann man ja irgendwann auch nicht mehr.
Nee, und wir würden,
wenn man auf die Akmä zugeht, dann wird es irgendwann schwierig, 4 Tage durchzusaufen. Aber okay. Ich glaube, dieses, und das ist ein wichtiger Punkt, ich sehe das auch so, wenn man, natürlich braucht man Entspannung, natürlich ist es auch vollkommen okay, mal in eine Parallelwelt abzutauchen, man liest auch mal gerne einen Roman oder guckt einen coolen Film an, aber dieses Kreative, was dann freigesetzt wird, egal ob durch Rausch oder eine Ekstase, das heißt ja auch nur heraustreten eigentlich in eine andere Welt, das steckt in Dionysos, in dem Gott auch schon drin. Nämlich, er ist ja nicht nur der Gott des Weines, des Rausches, sondern auch der Gott der Tragödie. Also er war für Athen, neben der Athene, ganz, ganz wichtig, weil das wichtigste und größte Fest in Athen früher, in der Antike, waren die großen Dionysien. Und an denen gab es eben 3 Tage, an denen Tragödien aufgeführt wurden und 1 Tag mit Komödien. Und daher kommen eben unsere ganzen großen Klassiker der Literaturgeschichte. Ich nenne nur einmal kurz die 3 größten Tragödiendichter, die wir überliefert haben.
Das Sophokles?
Aeschylus ist der älteste.
Okay.
Genau, dann Sophokles, der ist bekannt mit, kennst du einen?
König des Ödipus ist Sophokles.
Ödipus, oder? Genau. Antigone kennt man.
Habe ich nicht gelesen, aber ja.
Ja. Und dann gibt es den dritten, den Euripides.
Ah, ja.
Der hat übrigens auch, also das war sein letztes Werk, was uns überliefert ist, die Backchen geschrieben, und da steckt wieder Bacchus drin, Dionysos, und da geht es genau um den Dionysos, der seinen Kult eben in Theben, in einer Stadt in Griechenland, verbreiten will, und dann dieser thebanische König Pentheus sich dagegen sträubt. Seine Mutter wird zur Mänade, tritt quasi in den Rausch des Dionysos ein und zerreißt im Rausch, im Wahn, ihren eigenen Sohn.
Ah, okay. Wie war das Wort nochmal, das du vorhin gesagt hast, dass sich so ähnlich anhört wie Mimimi oder so ähnlich?
Nimimi?
Nee, das nicht Menade, das...
Meinomai.
Meinomai.
Ja, das ist das Verb dazu.
Meinomai, also, heißt was?
In einem verrückten Zustand sein.
Meinomai.
Die Manie ist ja genau das.
Und wenn ich jetzt sage, ich Meinomai, wie heißt das auf Griechisch?
Ja, Meinomai.
Also, okay, also ja. Das, ich kann das jetzt einfach so sagen.
Ich befinde mich in einem verrückten Zustand, heißt Meinomai.
Also wenn ich jetzt einfach sage, Meinomai, das heißt nicht Manoman, das heißt, sondern das beschreibt Meinomai. Dann, dass ich mich gerade, das muss ich mir wirklich...
Eigentlich wie Mai, ja. No Mai.
Mai,
kein Mai, wir sind ja jetzt mitten im Mai.
Ja, ist gut. Mai, no Mai.
Ja.
Weißt du übrigens, wer laut Nietzsche schuld ist, dass das Dionysische und das Apollinische sich aufgespalten hat?
Nee.
Weil das sagt nämlich, in der Tragödie war es nämlich vereint, laut Nietzsche. Das nämlich, und das ist das Interessante, dass der Chor, da gibt es immer einen Chor im Hintergrund, der singt so, und ja. Der soll das Rauschhafte, der soll dich in einen Rausch
genau.
versetzen. Der singt irgendwie, der lullt dich so ein, und dann bist du so ein dionysischen Zustand. Und dann gibt es auch irgendwelche Masken, meine ich, kann das sein? Waren es Masken?
Ja, ja, die Tragödien wurden immer, also es gab nur männliche Schauspieler und man hat immer eine Maske getragen und quasi eine traurige Maske hat dann die Tragödie angezeigt und eine fröhliche Maske eine Komödie.
Okay, also die Tragödie ist schon wirklich traurig.
Aber es wurden immer Masken getragen. Ja, ja, Tragödien sind allermeistens traurig.
Ja, und als, laut Nietzsche war das da eigentlich sehr gut vereint und dann kam halt irgendwann Sokrates und hat einfach klug dahergeschwätzt und hat alles kaputt gemacht und ab da war alles eigentlich schlecht.
So. Wahrscheinlich bei so einem Symposion, wo sie auch wieder Wein gesoffen haben und dann nebenher ihre Künste unter Beweis gestellt.
Irgendwie bei sowas. Ich weiß nicht, also aber auf jeden Fall, er sagt, dass es eigentlich bei den Griechen, der sagt ja auch übrigens, dass die Griechen ein sehr trauriges Volk waren. Ich weiß nicht, ob das immer noch so state of the art ist in der Altphilologie, aber laut ihm ist so, die Griechen, die, du hast auch mal irgendwann gesagt, die sind eigentlich ständig im Krieg und es ist immer nur hier eine Stadt gegen die andere Stadt und sie mussten sich quasi diesen Olymp erschaffen, um ein bisschen Freude zu haben quasi im Leben. So die Theorie von
Nietzsche. Ja, also dass die so einen depressiven Charakter hätten in die Richtung. Ja, nee, das, davon geht man nicht mehr aus. Das ist, glaube ich, ein sehr überspitztes Zitat von Nietzsche. Aber, also ich glaube, da sieht man auch, dass Dionysos, übrigens vielleicht noch ein Satz zum Chor. Der Chor, der eben am Anfang war der statisch, der hat nicht getanzt. Später hat er sich dann wahrscheinlich auch bewegt. Und Dionysos gilt eben auch als Gott des Tanzes. Mhm. Es gibt auch schöne Vasenbilder, wo er wirklich tanzt, also er selber, der Gott, nicht nur seine Anhängerinnen. Und deswegen verbindet sich da alles. Aber gerade diese Tragödie steht ja für so eine, ich sag mal, auch in Form gepresste, also an Regeln gebundene Kunstform.
Apollinisch.
Ja, absolut apollinisch letztendlich. Es gibt ein bestimmtes Versmaß. Die Strophen der Chöre müssen in einem anderen Versmaß stehen. Es gibt eine ganz klare Abfolge, da haben wir diese fünf Akte, die immer von einem Chorlied unterbrochen werden. Es gibt einen Prolog, es gibt einen Epilog, also eine Einführung, einen Schluss. Also da kommt das alles her, so sind ja auch unsere Filme letztendlich aufgebaut mit dieser Spannungskurve. Ja. Und es folgt ganz strengen Formen und trotzdem ist das von Dionysos, der eigentlich für dieses triebhafte Unterbewusste steht.
Das Interessante finde ich, wenn das ist irgendwie... Es gibt schon oft in der Gesellschaft, also an der heutigen, dass wir irgendetwas Dionysisches quasi apollinisch steuern. Also wir planen ganz genau, morgen raste ich aus. Das ist ja. Morgen mache ich Mai oh Mai. Ja, ich hab's mir
Mein oh Mai.
Mein oh Mai. Shit, ach Mai, nicht Mai, Mein oh Mai. Morgen Mittag, Mein oh Mai.
No Mai.
Mein oh Mai. Okay, also
morgen gehe ich auf die Demo.
Morgen schneide ich dem Bürgermeister die Krawatte ab.
Ja.
Spontan. Ja. So. Und das ist ja irgendwie, umgekehrt gibt es das ja nicht, oder? Dass ich rauschhaft was ganz krass plane, dass ich so ultra mitten in der Orgie sage, okay, wir machen es jetzt, obwohl es kann auch sein, wenn bei irgendeinem, dass man aus der Orgie raus entsteht, dass man jetzt irgendwie Bierpong spielt oder irgendwie so was ganz minutiös,
ja, plant. Ja, triebhaft. Also ja, kennst du das nicht? Manchmal hat man so Momente, hatten wir doch auch schon, nachts um drei, wo man dann denkt, den Gedanken muss man jetzt unbedingt festhalten.
Ja, und dann ist das scheiße.
Entweder das oder man vergisst ihn halt.
Es gibt so ein Lied von Fanta 4, da geht es genau darum, sagt er mitten in der Nacht, hat er die Lösung zu allem und dann hat er gesagt, ich bin jetzt klug und ich schreibe es mir auf und dann weiß ich das alles und am nächsten Morgen liest er auf dem Zettel und es steht, Junge trifft Mädchen.
Ah, ja.
Und das, so heißt das Lied und das war's und es war überhaupt nicht spektakulär. Ich kenn das,
ja.
Und es ist übrigens, gibt es auch den Begriff Wolfsstunde. Das ist so eine Stunde mitten in der Nacht, so um drei, wo man ganz komische Gedanken hat und negative Gedanken. Ich hatte das letzte Nacht übrigens auch mal wieder, dass ich da rumgehirnt habe. Und in unserer apollinischen Welt ist das natürlich schlimm. Also und scheinbar sind früher die Leute, sind dann einfach aufgestanden, haben irgendwie sind einmal ums Haus gelaufen, haben vielleicht kurz noch Holz kackt oder Holz ins Feuer gelegt. Und haben sich dann wieder schlafen gelegt, aber wir denken, oh nein, ich muss morgen um 7 die U-Bahn zur Tretmühle nehmen und das geht halt irgendwie nicht.
Ja, die Erfindung des Weckers ist ja auch was absolut Apollinisches. Also unseren Alltag oder unseren Tag in so exakt voneinander getrennte Episoden einzuteilen, ist schon hart. Und ich habe das auch schon oft gelesen, dass früher die Menschen, als es eben noch keine Uhren gab, oft auch nachts dann noch wach waren, also weil der Schlafrhythmus natürlich auch oft unterbrochen wird und man dann durchaus schon auch mal nachts eine Stunde...
stressfrei.
Ja.
Übrigens, ich glaube, ich behaupte mal, dass meine Schwester den Weltrekord im Snoozen hat. Das hätte man behauptet, ist schon lange her im Studium. Jetzt könntest du es nicht mehr machen, dass sie mal 4 Stunden lang gesnoozt hat.
Geil. Okay. Also ich snooze ja jeden Morgen 2-mal.
Okay.
Bei meinem Wecker sind es immer 4 Minuten. Der klingelt immer um 6 und um 6:08 stehe ich auf.
Echt, okay, bei mir ist erst so, ich snooze gar nicht, ich stelle einfach gleich 1 Stunde weiter. Ich denke so, nein, gar keinen Bock.
Okay, dann bist du eindeutig dionysischer.
Ja, als ich. Auf jeden Fall.
Aber bist ja sowieso.
Dude, also dann, hast du noch was zu Dionysos? Dann will
ich doch mal. Natürlich habe ich noch was, aber ja, wir können es auch noch in anderen Folgen unterbringen, wenn es um kleinere Mythen geht.
Ich habe natürlich übrigens auch noch was zur Gesellschaftskritik, aber das können wir auch noch mal anders unterbringen. Und ich habe auch noch was zu alkoholischen Erfrischungsgetränken, das können wir aber auch noch mal anders unterbringen.
Und nächstes Mal bitte ein bisschen mehr Daoismus.
Das passt eigentlich sehr gut zu Dionysos natürlich, aber ja, ich wollte dem Dionysos Platz geben heute, deswegen.
Gut, dann widmen wir uns den Erfrischungsgetränken.
Und dem Kochen.
Genau.
Was kochen wir?
Ein veganes Chili Sine Carne.
Alles klar, wunderbar.